Das Thema der heutigen Veranstaltung sind linke Positionen aus der Ukraine zum Krieg. Am 24.02. letzten Jahres begann der russische Angriff auf die Ukraine. Seitdem wurden auf beiden Seiten tausende Zivilistinnen und Zivilisten, Soldaten und Soldatinnen getötet. Dieser Krieg ist ein imperialistischer Krieg um Macht, Einflusssphären und Ressourcen. Die Ukraine ist von Interesse für die Großmächte Russland, USA und die EU. Die NATO bewaffnet die Ukraine mit immer schwereren Waffen und führt einen Stellvertreterkrieg. Die Haltung der Linken zu diesem Krieg ist nicht nur hier, sondern auch in der Ukraine widersprüchlich. Wir haben heute Genossinnen und Genossen der marxistischen Gruppe RFU, das ist die ArbeiterInnenfront der Ukraine, eingeladen, die sich sowohl gegen den russischen Angriffskrieg als auch gegen die ukrainische Regierung und die NATO
stellen.
Sie übernehmen einen konsequenten Klassenstandpunkt und organisieren Hilfe für die Zivilbevölkerung. Leider können uns die Genossen nur per Video zugeschaltet sein. Sie werden Fragen beantworten, die wir vorab übermittelt haben. Danach gibt es dann die Möglichkeit, für euch Fragen zu stellen, die wir gemeinsam diskutieren können. Ich bitte aber jetzt schon darum, dass ihr euch kurz fasst, 1 bis 2 Minuten, damit viele zu Wort kommen und weil ja alles übersetzt werden muss. Und wenn viele Leute gleichzeitig was sagen, werde ich halt gucken, dass Leute, die noch nichts gesagt haben, vorgezogen werden und auch ein bisschen auf die Geschlechterverteilung achten. Ich begrüße nun Dimitri und Romano von der RFU. Könnt ihr uns etwas über eure Organisation erzählen? Seit wann gibt es euch? Was sind eure Aktivitäten und politischen Ziele?
Можете нам рассказать о вашей организации? С какого времени вы существуете? И какова ваша деятельность? Каковы ваши политические цели?
Когда я начинаю отвечать?
Die Organisation RFU ist eine marxistisch-leninistische Organisation, die sich Ende 2019 gebildet hat. Damals unter einem Telegram-Channel von Schülern und Studenten. Und in ihrer jetzigen Form existieren sie seit 2020, also haben sich während der Corona-Krise nochmal so herausgebildet.
В 2020 и 2021 годах мы запустили Instagram и YouTube, занимались ведением своих медиа и офлайн-активностью различных. Мы проводили агитрейды, различные тематические акции, набирали новых участников. Зимой 2020-2021 года РПУ принял участие во всеукраинском антитарифном протесте.
Im Jahr 2020 und 2021 starten sie einen Instagram-Channel, genauso wie einen YouTube-Channel, und führten seitdem viele Veranstaltungen, also viele politische Veranstaltungen durch und rekrutierten und sammelten Personen in ihre Organisation. Kurz vor dem Krieg führten sie auch einen Protest in Kharkov durch, zu denen sie auch keine Rechten zugelassen haben. Ist nicht jedem Social Protest на какую тему был?
Антитарифный. Поднимали тарифы, социальные платежи, и против этого были протесты в Украине.
Also es waren Proteste zu Themen der Tarifverhandlungen, genau, kurz vor dem Krieg. Genau, haben sie auch in der Zeit Gruppen organisiert für verschiedene Bildungsvorhaben und haben auch danach ein Facebook-Profil organisiert für ihre Gruppe sowie ihre eigene Website gestartet. 2022 war ein besonderes Jahr in Verbindung mit dem Krieg, da sich viele Menschen radikalisiert haben politisch. Und das war auch die Zeit, wo genau viele Möglichkeiten sich geboten haben, Bildungsveranstaltungen durchzuführen, neue Leute zu sammeln und die Gewerkschaften zu unterstützen. Genau, unter anderem führen genau, führt die Gruppe viele Hilfen durch an die Zivilgesellschaft, auch juristische Beratung für genau, Arbeiter, Studenten, aber auch Soldaten. Also die Hauptaufgabe der, der Gruppe besteht darin, eine marxist-leninistische kommunistische Partei aufzubauen. Genau, und darauf liegt der Hauptfokus.
Worin seht ihr die Ursachen für den jetzigen Krieg in der Ukraine?
По вашему мнению, каковы причины войны в Украине?
Война в Украине является войной империалистической.
Der Krieg ist ein imperialistischer Krieg, wobei es ein Krieg ist vom Westen gegen Russland oder Russland gegen Westen, und er wird auf dem Territorium der Ukraine ausgetragen. Genau, es ist vor allem ein Krieg der NATO, die auch ihre Waffen in die Ukraine liefern, und es geht dabei vor allem um Einflusssphären, also die NATO möchte ihre Einflusssphären im Osten erweitern und Russland möchte ihre Einflusssphäre nicht verlieren. Es gibt sowohl ökonomische als auch politische Gründe. Politische Gründe sind zum Beispiel, genau, dass Russland eben gegen die Ausweitung der NATO und des Westens ist im Osten, und es zeigt sich auch, dass aber mit dem Krieg die Vergrößerung der NATO und der Beitritt anderer Länder sich nur beschleunigt hat, also auch mit dem Beitritt skandinavischer Länder.
Krim является оплотом Черноморского флота РФ, Крим для контроля над Черноморским регионом.
Was die Gebiete angeht, hat die Krim eine besonders wichtig aufgrund der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation. Deswegen wurde ja auch damals die Krim eigentlich sofort annektiert, was die anderen, also Republiken im Donbass, also die waren eher nachrangiger jetzt in dem Kontext. Deswegen hat sich das auch gezogen, wobei dort sich auch gezeigt hat, dass da der Waffenmarkt genau, also wachsen konnte. Seit dem Umsturz in der Ukraine wird sich eigentlich auf den Krieg vorbereitet, somit dass der Westen und die USA Waffen in das Gebiet liefern. Und Russland sich auch schon ökonomisch mit Importersätzen vorbereitet hat. Продолжайте.
Если подытожить, то в случае победы РФ получит очень много рабочей силы, большой рынок сбыта, контроль над многими.
Im Ergebnis, wenn die Russische Föderation gewinnt, bedeutet es für sie viel mehr neue Arbeitskräfte, großer Markt für Ressourcen und auch viel Gebiet, um ihr eigenes Kapital zu vermehren. Außerdem würden sie daraus ökonomisch stärker herauskommen und den Westen hingegen schwächen. Außerdem zeigt sich, dass die Ukraine aktuell einfach eine Testfläche ist für die Waffen des Westens.
Wie ist die Situation für die Klasse der Arbeiter und Arbeiterinnen? Welche Angriffe auf die Rechte von Lohnarbeitenden hat es seit dem Krieg gegeben?
В каком положении находятся рабочие? Какие атаки на права трудящихся произошли после войны?
Genau, also seit dem Krieg werden ständig die Rechte der Arbeitenden verletzt, und das verschärft sich nur noch mehr über die Zeit. Also unter anderem zum Beispiel sind Streiks verboten worden, es gibt eine Reihe von Gesetzen gegen die Rechte der Arbeitenden. Also mittlerweile können ihnen auch Löhne einfach gekürzt werden, ohne dass sie sich schützen können oder sie können gekündigt werden. Es gibt auch keine Unterstützung von den Gewerkschaften, also die Gewerkschaft kann nicht mehr irgendwas einwerfen bei einer Kündigung. Genau, es gibt auch keine Lohnerhöhungen für die Arbeitenden, obwohl es eine sehr große Inflation in der Ukraine gibt. Genau, also die Dinge um die Gewerkschaften stehen sehr schlecht. Also das, was von den Gewerkschaften existiert, arbeitet im Interesse der Arbeitgeber. Genau, es gab den einen Fall mit den in der Gewerkschaft der Flotte, also genau, und also der Schiffsgewerkschaft, genau. Und genau, es gab Proteste, aber das wurde sehr schnell unterbunden und das hat sich dann auch damit erledigt. Also eine besondere Schwierigkeit stellt die hohe Arbeitslosigkeit dar. Die ist aktuell bei 30% in der Ukraine. Das heißt, dass die Menschen sich an jede Arbeit, die sie kriegen, klammern können, egal wie schlecht die Bedingungen sind. Dann, zudem gibt es auch noch ein hohes Risiko, bei der Arbeit unter Beschuss zu geraten. Da gab es den Fall, dass also im Stadtzentrum ein Einkaufszentrum beschossen wurde und da die Arbeitenden nicht rausgelassen wurden, also um zu fliehen, sich zu verstecken, sind viele Leute unter Beschuss geraten.
Was haltet ihr von den Positionen, die zum Beispiel aus anarchistischen Strukturen geäußert werden, die sich für eine Verteidigung der Ukraine einsetzen? Was sind die Positionen überhaupt der verschiedenen Teile der Linken in der Ukraine und mit wem arbeitet ihr zusammen?
Что вы думаете о позиции, в частности, анархистских структур, которые выступают в защиту Украины? Каковы позиции левых в Украине? С кем вы сотрудничаете?
Хорошо, спасибо за вопрос. В Украине фактически
Die RFU ist eigentlich die einzige Organisation ihrer Art und sind eigentlich die größte und wichtigste marxistisch-leninistische Gruppe. Genau, es gibt auch andere Linke, also zum Beispiel eine Organisation, die heißt Sozialny Ruch, die die sozial-chauvinistische Position einnehmen und mit den Rechten kooperieren. Und zwar sind sie auch für die Unterstützung der ukrainischen Regierung. Genau, also sie haben, also die RFU hat keine Kollegen in der Ukraine, aber sie arbeiten mit vielen europäischen Organisationen zusammen. Genau, also die Anarchisten nehmen eine eher merkwürdige Position ein, nämlich sie haben seit Anfang des Krieges die ukrainische Regierung unterstützt. Genau, also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man in diesem Krieg eine der beiden Seiten, also eine der beiden Staaten oder die Regierungen unterstützt, dass man ja somit die Arbeiterklasse betrügt. Die Anarchisten sollten ja grundsätzlich gegen jede Art von Staat und Regierung sein. Das zeigt auch, dass die Anarchisten in der Ukraine politisch unselbstständig sind und werden vermutlich nicht selbstständig weiterhin existieren, sondern eine Verbindung eingehen. Entweder entscheiden sie sich doch damit, mit der RFU zu verbinden, oder sie werden sich letztendlich dem Staat anschließen. Also trotz der sozialchauvinistischen Position hoffen sie, dass sie ihre Meinung verändern werden und dass man später genau doch noch mit ihnen irgendwie diskutieren und arbeiten kann. Zudem, dass auch einige ihrer persönlichen Bekannten, nachdem sie an der Front waren, auch ihre Meinung geändert haben.
Welche Perspektiven seht ihr für eine Beendigung des Krieges?
Какие существуют перспективы прекращения войны?
Это сложный вопрос, но однозначно сказать, кто победит, нельзя, потому что война носит затяжной характер. Несмотря на то, что перед Украиной представлена...
Это, das ist eine schwere Frage. Man kann nicht genau sagen, wer gewinnen wird. Genauso, es ist ja aktuell so, dass die Ukraine auch einige Siege bekommen hat, trotz der großen Armee, gegen die sie kämpfen. Also die Zurückeroberung von Cherson war ein großer Gewinn, genauso wie die Zurücklassung der russischen Armee von Kharkov. Genau, aber die russische, also aber Russland wird jetzt auch versuchen, das wieder aufzuholen, was sie praktisch verloren haben.
Ну, однако, стоит сказать, что Украина, несмотря на все трудности, она может сопротивляться еще достаточно долго, потому что, ну, постольку, сколько нам Запад будет поставлять технику и вооружение.
Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Ukraine sich wahrscheinlich so lange verteidigen wird, solange Waffenlieferungen stattfinden. Aktuell ist es auch so, dass die Ukraine komplett militärisch vor allem abhängig ist vom Westen, der NATO, also besonders der USA. Und solange Leute in der Ukraine kämpfen werden und sterben, wird der Krieg auch weitergehen.
Обе страны истощаются экономически, в военном плане и собственно человеческий фактор также.
Genau, also es sieht so aus, dass der Krieg, also dass es wie so ein Aushungerungskrieg ist, also wer am längsten durchhält mit den Ressourcen, genau, und dass man gerade eigentlich keine klare Bewegung nach vorne oder nach hinten von beiden Seiten betrachten kann.
Ich würde an dem Punkt eigentlich nein noch mit einer Nachfrage einhaken, aber ich mache erstmal weiter mit den Punkten, die die Genossen schon übermittelt bekommen haben. Gibt es eine Desertion oder Desertationen von ukrainischen Soldaten aus dem Krieg? Und ja, wenn ja, in welcher Größenordnung?
Конечно, и очень даже, я бы сказал, много, очень, это очень распространенная практика. На фронте ужасная ситуация.
Genau, also zu der Frage, ja, es wird sehr viel desertiert, vor allem, weil es an der Front natürlich sehr schlimm ist und es dann doch nicht so viele gibt, die für einen Staat sterben wollen, der eigentlich nichts für ihre Arbeitenden tut und eigentlich die Situation und ihre Rechte nur noch verschlimmert. Genau, und es ist auch aktuell so, dass eine Wehrpflicht für alle zwischen 18 und 60 herrscht. Genau, also es gibt einige Ausnahmen bei der Wehrpflicht, zum Beispiel für Leute mit Behinderungen oder Menschen, die sich um bedürftige Verwandte kümmern müssen. Oder Abgeordnete müssen, also haben auch keine Wehrpflicht. Ach ja, und außerdem auch Studenten in Fremdsprachenstudiengängen. Jedoch wird ihnen, also genau, wurde die Ausfahrt trotzdem verboten. Genau, die Ausreise, also genau, während der Krieg läuft, soll keiner im Ausland, ins Ausland fahren oder studieren. Ja.
Ну, конечно же, есть остальные пути. зачастую много военнообязанных подделывает справки.
Es kommt häufig vor, dass ja, Dokumente gefälscht werden, also von Wehrpflichtigen, die zum Beispiel tun, als wären sie im Ehrenamt tätig, genau, weil Ehrenamtliche auch keine Wehrpflicht haben. Genau, viele versuchen auch, die Grenzen zu übertreten, zu Fuß, also einfach, genau, zu fliehen. Zelensky sagt öffentlich, dass genau die Grenzen nicht versperrt sind, dass eigentlich jeder bleiben oder gehen kann, wie er möchte, aber das ist, entspricht natürlich nicht der Wahrheit. Можете продолжать?
Ну, вообще, если говорить про фронт непосредственно, то с фронта, да, дезертирует очень много людей.
Genau, um es nochmal zu betonen, ja, es gibt sehr viel Desertation an der Front. Genau, es wird natürlich jetzt versteckt, also wird nicht gerne von der Regierung das zugegeben. Aber auch, genau, die Genossen haben einige, oder also mehrere Bekannte, die berichtet haben von der Front, auch ein Offizier in Donbass, der erzählt hat, dass es sehr einfach ist, für viele zu desertieren, weil es vor allem auch schwer nachzuverfolgen ist. Genau, und also genau, viele desertieren einfach, weil es auch so große Verluste gibt, trotz der Unterstützung aus dem Westen.
В принципе, мотивация у людей тоже падает, понимаете, потому что недавно вышел законопроект, который уже вступил, насколько я знаю, в силу. Это ужесточение наказания за самовольное решение.
Genau, also noch kann man sagen, dass die Motivation zu kämpfen bei der Bevölkerung sehr stark abnimmt. Vor allem auch, weil das, also ein Gesetz eingeführt wurde jetzt, welches ja, also besonders hart umgeht mit also Desertierung natürlich, aber auch mit jeder Form von Verweigerung von Befehlen. Das kann auch jeder blöde, sag ich mal, Befehl sein, also egal was für eine Abstufung. Das wird halt sehr hart bestraft. Das kann auch zum Beispiel eine Drohung gegenüber dem Vorgesetzten sein. Und genau, zudem ist es auch so, dass die Gerichte aktuell nicht mehr ihr Urteil abschwächen können. Genau. Also die haben da nicht mehr so viel Freiraum.
Dann zur letzten Frage, die wir euch vorab übermittelt haben. Wie analysiert ihr die sogenannten Volksrepubliken im Donbass, die sich im Rahmen des Anti-Maidan 2014 für autonom erklärt hatten und ja jetzt angeschlossen wurden an die Russische Föderation, wenn ich da richtig informiert bin?
Да, последний из наших вопросов. Как вы анализируете так называемые народные республики на Донбассе?
В левой среде есть, ну, часто попадается мнение, что
genau. Also bei einigen Linken gibt es die Vorstellung, dass Donbass irgendwie progressiv wäre und im Interesse der Bevölkerung. Das ist aber nicht so. Also vor allem sind diese Republiken sehr pro-russisch und eigentlich Marionetten der Russischen Föderation. Und sie sind entstanden als Reaktion auf den Maidan. Можете продолжать?
Они появились в результате смещение пророссийских, пророссийского олигархического плана на прозападный. Естественно, это спровоцировало ответную реакцию от России.
Ja, die Bildung dieser Republiken, genau, ist wie gesagt eine Reaktion von Russland auf den Staatsumwurf in der Ukraine. Eigentlich ist es auch falsch, sie irgendwie Volksrepubliken zu nennen, weil da geht jetzt nicht direkt was vom Volk aus, sondern es wird nur von Russland, also die werden nur von Russland ausgenutzt und es ist ein weiterer Markt für sie, für billige Arbeitskräfte. Genau, und Teile von den Republiken sind ja jetzt genau Teil von Russland und seitdem sie angefügt wurden, steckt Russland auch sehr viel mehr Geld in die Republiken. Может продолжать?
Это не только выгодно России в плане.
Ja, also diese Republiken sind nicht nur genau ein weiterer Ressourcenmarkt für Russland, sondern Russland nutzt sie auch als Testfläche praktisch für ihre Kriegsaktionen, was sich im Endeffekt für die Kapitalisten von Russland lohnt. Man kann sagen, dass am Anfang, als die Republiken gebildet wurden, sich auch Linke an ihrer Bildung beteiligt hatten, da es damals in 2014 auch eine gewisse Nachfrage gab nach linken Ideen. Jedoch ist es so, dass die Regierungen in den Volksrepubliken mit eigentlich allen Mitteln progressive Ideen hindern und im Interesse des russischen Imperialisten handeln. Можете продолжать?
Да. В действительности любое действительно левое движение, оно противоречит экономическому базису.
Genau, also wahre Linke stellen sich natürlich gegen die ökonomische Basis und die politischen Ansichten von Imperialisten und würden niemals mit ihnen zusammenarbeiten. Und die linken Aktivisten, die es gab in den Volksrepubliken, genauso, da hat man Verschiedenes. Einige sind im Gefängnis gelandet, einige verschwunden, einige wurden tot aufgefunden. Die Kommunistische Partei wurde auch verboten. Und genau, also es zeigt sich eigentlich nur, dass die Republiken reaktionär handeln und reaktionäre Ansichten haben. Und genau, also Russland sagt ja auch, dass im Donbass nur russische Bevölkerung lebt. Und das ist praktisch genau diese Putinsche Ideologie, also auch diese Narrative, dass es eigentlich gar keine richtigen Ukrainen gibt und dass Ukraine keine eigenständige Nation eigentlich ist. Может продолжать.
Но в этом путинская идеология ошибается.
Aber diese Ansicht, dass es keine ethnischen keine Ukrainer wirklich gibt, ist natürlich falsch und also natürlich auch falsch, dass es im Donbass keine Ukrainer gibt. Diese Region ist ethnisch divers, hat einen großen Anteil von Ukrainern und Russen. Dazu muss man auch sagen, dass die Russen dort schon seit längerer Zeit leben und auch ukrainische Staatsbürger waren. Genau, aber die Bevölkerung ist also russischsprachig, es wird russisch gesprochen, also auch von Ukrainern. Nach Statistiken, im Jahr 2001 war es in Donetsk so, dass 65% Ukrainer waren und nur 38% Russen und in Lugansk 52% Ukrainer und 44% Russen, also immer noch genau prozentual mehr Ukrainer dort lebten.
После их уже, после установления марионеточной власти, там убрали украинский язык и литературу из школьной программы. То есть здесь мы.
Genau, seitdem diese Marionettenregierung in den Republiken eingeführt wurde, wurde auch die ukrainische Sprache entfernt, also offiziell. Auch in den Schulen, da wurde auch die ukrainische Literatur entfernt. Also man kann sehen, dass es eigentlich keine, so gesehen, keine Selbstbestimmung in den Republiken gibt. Und genau, die Regierung dort eine chauvinistische Position einnimmt. Genau, also die Republiken sind keine Volksrepubliken, sondern einfach nur gewöhnlich und reaktionär. die viel Geld den russischen Oligarchen einbringen und kostenlose Arbeitskräfte liefern. Das war's.
Okay, ich danke euch. Und möchte damit die Veranstaltung fürs Publikum öffnen. Ihr seid jetzt dran, damit Fragen zu stellen. Ich bitte euch darum, euch kurz zu fassen, weil Melissa ja weiter für uns übersetzen wird.
Die Arbeit, die der Genosse macht, ist ja, wie man sieht, offensichtlich sehr gefährlich aufgrund der politischen Position. Mich würde interessieren, wie er das einschätzt, dieses Argument der Denazifikation, wie das von Putin gebraucht wird, inwiefern das auch zutreffende Momente hat, oder anders gefragt, wie er das einschätzt, wie stark sind in den Geheimdienst SBU, ins Innenministerium, in das Justizministerium Leute aus Svoboda und dem Pravi-Sektor eigentlich eingesickert und er jetzt mit diesen Leuten auch zu tun hat. Was ist seine Einschätzung dazu?
Да, вопрос был на тему денацификации Украины. Ну, как Путин говорил, что Россия проводит денацификацию в Украине. И как, ну, как вы думаете, насколько есть там какие-то моменты, которые, где есть какая-то правда или нет? И как, ну, насколько много нацистских позиций в правительстве на данный момент?
Ну, я могу ответить на этот вопрос. В принципе, если говорить о денацификации...
Genau, also Putin hat ja gesagt, dass er genau mit dem Krieg praktisch den Nationalismus in der Ukraine ja, auslöschen möchte. Es zeigt sich aber, dass es nur schlimmer geworden ist, also auch unter der normalen Bevölkerung, dass die antirussischen Positionen nur, sich nur verstärkt haben und der Russenhass, obwohl sich eigentlich das in diesem Ausmaß nie vorher gezeigt hat. Genau. Und was jetzt die Regierung zum Beispiel angeht, hat sich das auch seit dem Krieg, also vor dem Krieg gab es ganz normale bürgerliche Demokratie im Sinne von verschiedenen Parteien, aber nach dem Krieg wurden alle ungünstigen Personen entfernt aus irgendwelchen Ämtern, genau, die eben nicht die aktuelle Linie der Regierung irgendwie unterstützt haben. Und es hat sich genau um Zelensky herum, eigentlich genau wie in Russland bei Putin, diese eine Partei gebildet, die alles andere genau, also nicht mehr ermöglicht und auch genau wie unter der Bevölkerung, also dieser Wachstum an nationalistischen Positionen ist auch in der also Regierung und in den unterschiedlichen Ämtern genauso vertreten.
Нашим националистическим организациям получить больше влияния, чем у них было до войны. И у нас есть, ну, у нас и были действительно, у нас стали массово пополняться военизированные организации, такие как, например, АЗОВ, правый сектор и так далее. Для нас, для левых, хорошие, так сказать, как бы хорошим фактом является то, что они большей частью уничтожаются на фронте. Вот.
Genau, also es lässt sich auf jeden Fall sagen, dass auch bestimmte nationalistische Organisationen seit dem Krieg stärker geworden sind, aber vor allem auch so rechte Kriegsorganisationen wie Azov zum Beispiel und auch andere. Also man kann sagen, das Gute ist, dass sie sich zum größten Teil selbst zerstören an der Front. Und man kann auch sagen, dass ihr Bündnis mit dem Staat auch eher labil ist, weil eigentlich die eigentliche Macht wächst bei Zelensky, also diese Diktatur von Zelensky. Und also es kann auch gut sein, dass wenn die rechten Gruppierungen irgendwie zu viel Einfluss nehmen und zu stark werden, dass dadurch Konflikte entstehen und sie auch von Zelensky unterbunden werden.
И еще буквально немножко, вот, собственно, хорошей новостью является то, что то, что сами массы, они радикализировались, они склонились вправо, это не означает, что так будет всегда, потому что, здесь мы исходим из того, что у нас как бы сами массы,
jetzt mit dem Krieg haben sich natürlich viel mehr Menschen politisch radikalisiert und ja auch nach rechts, aber vermutlich wird das nicht für lange so sein, also es wird nicht lange anhalten, da die Massen nicht unbedingt ideologisch rechts sind, vor allem da sie, bevor das alles losging, sehr apolitisch waren, also sehr viele Menschen waren apolitisch und dass diese Unterstützung der Rechten mehr gerade so ein kulturelles Phänomen ist, die auf der Angst in dem Krieg basiert und auf der rechten Propaganda natürlich. Genau. Man kann schon sagen, dass die Rechten aktuell leider mehr Einfluss haben als die Linken. Genau, aber wahrscheinlich werden die auf Dauer nicht von den Massen unterstützt, da die meisten Menschen eigentlich nur ruhig leben wollen und sich nicht langfristig an einer ideologischen Diskussion beteiligen werden. Genau, also vor allem wenn der Krieg dann auch, also wenn das Kriegsthema aufhört irgendwann.
Ich habe sehr viele Fragen. Vielen Dank für euren Bericht und eure Einschätzungen. Ich konzentriere mich auf eine Frage. Und zwar sagen wir als Kommunisten, im Krieg der Herrschenden ist es die Aufgabe der Arbeiter, die Waffen gegen den Herrschenden umzudrehen. Das würden wir auch hier über den Krieg in der Ukraine sagen. Dafür wird uns von Teilen der kommunistischen Bewegung, die diesen Krieg als irgendwie vorteilhaft für die Arbeiterklasse darstellen, also in diesem Sinne die Russische Föderation gegen die NATO unterstützen im Krieg, die würden uns Linksradikalismus vorwerfen. Ihr habt schon gesagt, ihr seid eine sehr junge Organisation und seht als eure Aufgabe, eine revolutionäre Partei aufzubauen. Seht euch da auch als einzige Kraft in der Ukraine und ich würde sehr gern wissen, was für euch die Losung, die Waffen umzudrehen, aktuell bedeutet. Das bedeutet sicherlich nicht, dass ihr jetzt eine revolutionäre Situation in der Ukraine herbeiführen werdet. Aber für den Parteiaufbau hat es ja trotzdem eine Bedeutung in der Situation des Krieges, diese Organisation der Arbeiterklasse aufzubauen. Und ich würde gern wissen, wie ihr das macht, welche Herausforderungen ihr dort dabei habt, inwiefern ihr mit Repressionen konfrontiert seid und vielleicht noch einen Schritt weiter, wie überhaupt die Organisationen der Arbeiterklasse, also auch die Gewerkschaften, aktuell aufgestellt sind und inwiefern sie in dieser Situation der Mobilmachung repressiert werden durch den bürgerlichen Staat.
Ähm,
Да, тут будет длинный вопрос. Да, ну как бы задача коммунистов — это агитировать рабочих, чтобы они как бы оружие взяли и не против друг друга направили, а против власти. И да, есть есть как бы части, ну как бы есть некоторые коммунисты, которые видят какую-то выгоду в этой войне для рабочих, и нас бы с такой позиции назвали бы леворадикальными. Ну что для вас обозначает направить оружие против власти? И понятно, что сейчас нет такой возможности создать революционную ситуацию, но это все-таки важно, чтобы ну как бы за долгий срок построить партию. Да, какие у вас в связи с этим, ну, какие у вас проблемы в связи с этим? Сейчас, секундочку. Какие репрессии против вас существуют? И какую роль в этом играют профсоюзы? И тоже репрессии против них?
Роман, ты тут? Ты ответишь, это не ответишь.
Да, я тут. Ну, ты говори, если что, потом.
Хорошо. В целом, я объясню этот вопрос. У нас сейчас, как, мы за, собственно, свержение буржуазной власти, в любом случае. И, конечно же, за построение социализма на руинах вот этого человека ненавистнического строя, который мы сейчас имеем. Но у нас есть трудности. Трудность номер один — это, собственно, то, что массы спят. К сожалению, буржуазия очень сильно постаралась в том, чтобы, собственно, массы уснули и не просыпались. Действительно, сейчас создаются некоторые уже условия для того, чтобы люди полевели, так скажем, да, не, собственно, стали левыми, но, к сожалению, таких условий, ну, еще пока абсолютно недостаточно. Вот.
Ja, Sie sind natürlich für einen Umsturz der herrschenden Klasse und für den Aufbau des Sozialismus auf den Ruinen des bürgerlichen Staates. Genau, aber es gibt natürlich eine Reihe von Herausforderungen aktuell. Also erstens, die Massen schlafen aktuell, sind entweder apolitisch oder sehr empfänglich für reaktionäre Positionen, sind auch einfach nicht in der Lage, politisch sich auseinanderzusetzen und zu arbeiten. Es gibt einige, aber nur sehr wenige Voraussetzungen, um die linke Bewegung zu Handlungen zu bringen und generell auch linke Positionen zu verbreiten. Also es gibt Fortschritt, aber er ist nur sehr klein aktuell. Die RFU, die finden, wenn dann eher online, also mehr Aufmerksamkeit und Zuspruch. Also wir führen natürlich auch Offline-Aktionen durch, aber da ist die Arbeit schwieriger. Es gibt aktuell einfach keine gute linke Bewegung, keine starke linke Bewegung. Zudem kommt natürlich, dass sie eigentlich von allen Seiten verfolgt werden, also sei es nun die, die herrschende Klasse der Ukraine oder der in Russland. Genau, es zeigt sich ja auch, dass der Genosse sich sein Gesicht verdecken muss. Wäre die Gesellschaft in ihrem aktuellen Zustand nicht so reaktionär, dann wäre das natürlich nicht notwendig. Das bedeutet auch, dass die Organisation verdeckt arbeiten muss. Das heißt auch, dass sie keine persönlichen Daten preisgeben, vor allem nicht im Internet. Und genau, also würde der Geheimdienst zum Beispiel herausfinden, wer sie sind, dann also würden sie vielleicht nicht direkt ums Leben kommen, wobei da auch natürlich immer eine Gefahr besteht, aber das würde auf jeden Fall den Verlust ihrer Freiheit bedeuten. Hier die eine erwähnte eigentlich sozial-chauvinistische Organisation, vorhin die sozialen Fluch hießen die, ist auch eine offizielle Organisation und sie wird auch vom Geheimdienst beobachtet. Es gibt gegen jegliche linken Kräfte starke Repressionen. Also es ist natürlich nicht gut möglich, die aktuelle Situation, eine revolutionäre Situation umzuwandeln. Die Organisation bemüht sich mit allen ihren Kräften Agitation durchzuführen bei der Bevölkerung, also vor allem auch bei Soldaten. An der Front können sie das nur begrenzt tun, da das große Gefahren mit sich bringt, natürlich verboten ist. Das geht in einem gewissen Ausmaß, da auch andere Genossen von ihnen als Soldaten und Offiziere an der Front sind und dort auch arbeiten können. Jedoch allein schon die schreckliche Realität an der Front ändert schon viele Meinungen der Soldaten und kann natürlich eine mögliche Basis darstellen für den Aufbau von linken Positionen. Mhm.
Nächste Frage. Also ich möchte erst mal sagen, dass es sehr toll ist, dass es euch gibt.
Сказали, что очень хорошо, что вы вообще существуете, что вы можете в какой-то мере работать.
Dass es auch in der Ukraine eine Organisation gibt, die gegen NATO und gegen die russischen Interessen kämpft.
Что в Украине вообще организация может существовать, которая против НАТО и российские и украинские. Российский империализм и тоже против украинской власти.
Das ist unbedingt nötig für eine weltweite Bewegung gegen den Krieg aufzubauen.
Это очень важно для интернационалистических сил, чтобы чтобы что-то сделать против войны.
Aber was erwartet ihr von uns in einem westlichen imperialistischen Land?
Что вы ожидаете от нас из западной империалистической страны? Что мы можем сделать?
Also einfach eine Position zu sagen, wir arbeiten nicht mit der Regierung zusammen und nicht mit den Russen, das wäre ja eigentlich politische Passivität in Deutschland.
Потому что просто позиция. Просто сказать, что у нас позиция против власти и против России, это просто политическая пассивность.
Revolutionäre Marxistinnen, Leninistinnen sind ja eigentlich zu zwei Sachen eingehalten. Einerseits eine überfallene Halbkolonie gegen imperialistischen Aggressor zu verteidigen und zum anderen aber in einem Krieg zwischen zwei Imperialisten für die Niederlage der eigenen Seite zu kämpfen.
Да, что вы ожидаете от нас в этой ситуации? Потому что из позиции революционных марксистов есть как бы две вещи. Одна, что полуколония, на которую напали против, ну, противостоять против империалистического агрессора. И да, окей. И если и а другой аспект, что если два империалиста против друг друга воюют, что все равно как бы надо встать за того, ну, на собственной, в собственной стране, ну, за империалиста против, который стоит против собственным рабочим классом.
Ну, по сотрудничеству, что можно сказать? Фактически мы можем сотрудничать в медиапространстве, это самое базовое. Также мы можем, у нас есть активисты в Германии, мы можем
Genau, also wie wir helfen oder unterstützen können oder überhaupt was wir tun können. Also genau, die also RFU strebt auf jeden Fall internationale Zusammenarbeit an. Wir können auch also mit ihnen in den Medien kooperieren. Sie haben auch von ihrer Organisation Aktivisten in Deutschland, die man unterstützen kann. Sie wollen grundsätzlich auch ihre Arbeit in Europa mit ukrainischen Flüchtlingen aufbauen. Und da werden sie auch Hilfe benötigen, wenn das soweit ist. Genau, aber so grundsätzlich sagen sie auch, dass, also was man tun muss als Marxist, man muss kämpferische Organisationen aufbauen, die vor allem gegen ihre eigene Bourgeoisie im Land genau kämpfen und vorgehen und dann auch international zusammenarbeiten können.
Ja, ich wollte den Genossen fragen, wie ist die Situation in Ihrer Wahrnehmung in der Ukraine? Wie ist seit sagen wir, die letzten 8, 9 Jahre, die Situation mit dem Antikommunismus in der Ukraine, ich in Bezug der Kampagne der Entkommunistisierung, die eigentlich ist auch eine Kampagne von Entrussifizierung der Ukraine, und wie gefährlich ist diese Verschmelzung zwischen Russland und Sowjetunion und ob Sie können uns sagen, welche Interessen der herrschenden Klasse der Ukraine in diese Ethnisierung des Konflikts, so in eine Klasse, anstatt Klassenkampf in einen Ethnokrieg das Land zu bringen.
Что вы можете сказать про антикоммунизм в Украине в последние 8-9 лет? Как декоммунизация и дерусификация, как они связаны? И ну, что значит вот это... вот это смешание России и Советского Союза, какие проблемы из этого выходят, и какой интерес у украинской власти из этой войны сделать этническую войну между... ну, Россия и Украина. Да, это вопрос был.
Давай. Скажи, я вам помощь.
Хорошо. Ну, с чего бы начать? У нас действительно решают этого понятия, скажем, коммунизм и Российская Федерация, да, даже не так, это Советский Союз и Россия, да, ну, как бы нету того, что как бы Украина тоже была социалистических государствами. И всячески эти моменты пытаются удалить из истории, из сознания всех граждан. Вот. Собственно, это очень хорошо видно, потому что это все началось, точнее, ускорилось с 2014 года, с началом империалистической войны. И, ну, как бы здесь, да, и здесь был Ленинопад, здесь мы много улиц было, собственно, переименовано и так далее. Но это все нужно поскольку это все нужно для текущего настроения, для поддержания вот этого всего, вот этой всей истерии. Вот. Это нужно для того, чтобы у людей не было никакого другого варианта, даже логически.
Genau, also es zeigt sich, dass die gemeinsame Geschichte mit Russland von der ukrainischen Regierung aktuell verleugnet wird. Also dass die Ukraine irgendwie und Russland irgendwie ein Teil von derselben Nation irgendwie waren einst. Das hat sich besonders verschlimmert oder beschleunigt seit 2014. Diese Narrative ist notwendig für die Aufrechterhaltung der Hysterie, die in der Ukraine herrscht, und das praktisch auch für die Bevölkerung alle möglichen anderen ideologischen Varianten entfernt werden, dass diese bis zum Ende für den ukrainischen Staat kämpfen. Genau, also es ist so auch eine gewisse ideologische Propaganda. Es zeigt sich in unterschiedlichen Dingen, also zum Beispiel, dass viele Straßen, Denkmäler mittlerweile schon umbenannt werden, um die Geschichte umzuschreiben. Und es ist auch so, dass wenn man nur gesehen wird mit irgendeiner Literatur, die nur ansatzweise irgendwas mit Sowjetunion oder Kommunismus zu tun hat, da kann man schon von der Polizei angesprochen werden. Also es wird vor allem genutzt als ideologische Propaganda, um den Krieg zu verlängern.
Eine kurze Frage. Ich wollte fragen, ob es in der Bevölkerung der ukrainischen eine Bereitschaft gibt, die Ostukraine zu opfern, um den Krieg zu beenden. Also wenn es sowas gibt, darf sowas ausgesprochen werden, wird darüber diskutiert, also kann darüber gesprochen werden, oder ist das völlig ausgeschlossen?
Тут был такой вопрос. Есть ли в Украине такие мнения или позиции, чтобы как бы пожертвовать Восточной Украиной, чтобы войну как можно быстрее закончить?
Ну, таких настроений я не слышал. Если они где-то есть, они очень популярны. Сейчас в основном все за то, что на нас напад, Украину, и надо драться до последнего. Жертвовать тем ради победы, отвоевания всех территорий. Многие даже на Крым стрелят, чтобы Крым вернуть. И как бы позиции мира в Украине практически нет. Те сейчас поддерживают в основном
Der Genosse hatte solche Positionen eigentlich eher nicht gehört. Wenn es sie gibt, dann eigentlich nur in der Minderheit, weil es ist schon so, dass die meisten Ukrainer eigentlich den Krieg weiterführen wollen, bis zum Geht nicht mehr. Und jede also jedes Territorium eigentlich zurückgewinnen wollen, welches mal zur Ukraine gehört hat, dass sogar einige davon sprechen, dass sie die Krim wieder zurück wollen. Genau, es gibt eigentlich eher wenige Friedenspositionen in der Ukraine unter der normalen Bevölkerung. Und genau, man kann daran sehen, wie sehr sie mit der ukrainischen Propaganda, also der Regierung, wie sehr sie manipuliert sind.
Ja, er hat ja schon über diese Organisation Sozialen Ruch kurz gesprochen, gesagt, es ist eine eigentlich sozial-chauvinistische Organisation, aber ich würde mir wünschen, dass er noch ein bisschen mehr zu dieser Gruppe sagt. Ich will es auch mal begründen. Diese Organisation wird ja hier ein Teil der deutschen Linken, der radikalen, aber auch der reformistischen Linken regelrecht hofiert. Von AK bis konkret sind Interviews mit denen erschienen und gerade über die Rosa-Luxemburg-Stiftung und ähnliche Institutionen wird probiert, mit Gruppen wie mit dieser Gruppe Sozialen Geruch die deutsche Linke auf NATO-Position zu bringen. Und deswegen denke ich, wäre es sehr, sehr wichtig, wenn wir mehr Argumente haben über die Arbeitsweise dieser Gruppe oder auch wie man die wirklich einordnen kann, damit wir hier eben entsprechend auch in Deutschland argumentieren können.
No. Что можно о Стуцрухе сказать? Они еще до войны, их было сложно назвать, и сейчас сложно назвать в целом коммунистами, они еще до войны никогда не пытались своей целью дать.
Ja, man kann schon über die Organisation sagen, dass sie selbst bis, also vor dem Krieg, dass man sie nicht so richtig, also richtige Kommunisten nennen konnte, da sie nie eine revolutionäre Strategie verfolgt haben oder den Aufbau einer kommunistischen Partei. Also sie haben nur genau ein paar, also einige vage Positionen oder genau Vorhaben, also sie sagen einfach, dass sie genau für die arbeitende Klasse sich einsetzen, genau, und machen nicht unglaublich viele verschiedene Sachen. Also sie haben halt auch juristische Unterstützung angeboten zum Beispiel, genau, aber genau, sie sind zwar bekannt auch in Europa, aber dass in der Regel, wenn irgendwelche linken Organisationen mit denen zusammenarbeiten, dass es jetzt nicht unbedingt marxistisch-leninistische Organisationen sind. Genau, sie haben auch die Position, dass die ukrainische Regierung unterstützt werden muss, da sie einen nationalen Befreiungskrieg führt. Und genau, also sie machen, sie bieten nicht besonders viel Hilfe oder Unterstützung, also nicht in einem großen Ausmaß eigentlich an, also aktuell für die Arbeitenden, und dass genau selbst die RFU mittlerweile sie auch schon überholt hat, was die juristische Unterstützung angeht, an der Diversität von Angeboten.
Ja, was mich interessiert, habt ihr Kontakt zur Linken in Russland? Zu welchen Gruppierungen, welche stehen euch nahe? Wie sieht der Kontakt aus? Und ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Eine zweite Frage. Könnte sein, wo ihr in der Ukraine aktiv seid. Also nur, falls es sicherheitsmäßig geht, dass ihr dazu was sagen könnt.
Da тут было два вопроса. Один, первый, у вас есть контакт к левым в России или к русским левым? Если да, то какие организации это? И второй вопрос. В каких регионах в Украине вы на данный момент работаете?
Есть контакты с российскими товарищами, да, организация как РТФ, Российский трудовой фронт. С ними мы ведем сотрудничество, они стоят на наших позициях.
Ja, sie haben Kontakt zu russischen Linken, also vor allem mit der Organisation RTF, also der russischen Arbeiterfront. Genau, der Genosse meinte, es gibt sehr viele linke Organisationen in Russland, aber wenige mit sehr guten Positionen, mit denen man auch wirklich arbeiten kann. Genau, also vor allem haben sie sehr viel Zusammenarbeit mit der RTF, aber genau, also hier und da auch mal Kontakt und Zusammenarbeit im kleinen Rahmen mit anderen Organisationen, aber jetzt keine anderen tiefgehenden Kontakte. Und zu der Frage, zu der anderen Frage, also sie sind in der gesamten Ukraine vertreten, außer, genau, und haben auch Gruppen, also Offline-Gruppen, die genau, also Veranstaltungen noch durchführen, Aktivitäten in allen großen Städten, genau, außer, also genau, außer natürlich in den okkupierten Gebieten. Ja.
Ich möchte gerne nochmal auf die Frage von der Genossin zurückkommen, weil die, glaube ich, ein bisschen untergegangen ist. Es ging ja darum, was bedeutet jetzt sozusagen die Losung, die Gewehre umzudrehen, ganz konkret, also welche Schritte unternehmt ihr für den Parteiaufbau und ja, genau, das Hinarbeiten sozusagen auf eine revolutionäre Situation.
Тут еще был еще один вопрос к вопросу, который уже задавали. Ну, я говорила о лозунге ну, перевернуть оружие на, ну, как бы на правительство. И еще ну, попросили, чтобы еще раз уточнили, что этот лозунг для вас обозначает и какие конкретные меры вы предпринимаете, чтобы ну, партию строить.
По лозунгу гражданскую, он означает для нас то,
Ja, also was die Lösung bedeutet, die Gewehre umzudrehen. Ja, also genau, den Krieg, also in seiner aktuellen Situation, jetzt den Bürgerkrieg gegen die Regierung umzuführen, ist natürlich sehr schwierig. Genau, also es ist nicht, also es wird natürlich versucht, die sinkende Motivation der Bevölkerung und also vor allem auch unter den Soldaten eine Front auszunutzen, also ihre wachsende Unzufriedenheit und genau, also dass sie praktisch aufgehalten werden, einfach unnötig genau, die Bevölkerung zu beschießen. Zudem ist es, genau, es ist gerade wirklich eine sehr schwierige Situation, aber also genau, sie benötigen auch auf jeden Fall die Hilfe von ihren russischen Genossen und genau, also ihre Stärke und Aktivität hängt auch von dem Aufbau der russischen Kommunisten ab. Genau, und zum konkreten Aufbau. Genau, also sie führen ja schon alle möglichen Aktivitäten durch bei der Bevölkerung, also auch ihre Aktivitäten in den Medien, versuchen Aufmerksamkeit weiterhin zu erregen und mehr, genau, mehr Zuspruch und mehr Menschen auch an sich zu binden. Genau, führen ja auch, wie schon erwähnt, juristische Beratung durch für genau, alle möglichen Personen. Zudem veranstalten sie ja auch Bildungskreise und auch genau, Arbeitskreise zur Kadervorbereitung, die dann für den Parteiaufbau notwendig ist. Weiterhin haben sie auch Arbeitskreise, wo sie Menschen für den Gewerkschaftsaufbau ausbilden, um dann eigene Gewerkschaften aufzubauen. Genau, und genau, jetzt fokussieren sie sich einfach gerade auf diese Bildung und aufs Größerwerden und durch die Ansammlung all dieser Aktivitäten genau, hoffen sie eine Annäherung oder genau, bemühen sich um eine Annäherung in eine kommunistische Partei irgendwann. Mhm.
Ну, еще немножко, буквально пару слов. Мы, собственно, также, мы также развиваем нашу офлайн-активность. Она у нас набирает обороты. Соответственно, после начала войны мы должны быть готовы к тому, что мы должны показать то, что мы действительно сила не только на словах, не только в интернете, в теории, но и на практике. Мы будем развивать нашу активность офлайн в плане, как уже не только просто организация, которая занимается только агитацией,
Genau, der Genosse hat noch hinzugefügt, dass sie auch wirklich gerade den Fokus legen auf die Entwicklung ihrer Offline-Aktivitäten. Genau, sie möchten bereit sein, zu zeigen, dass sie genau nicht nur wörtlich und theoretisch stark sind, sondern auch praktisch. Also sie möchten genau sich weiter als Kampforganisation aufbauen, die für die Interessen der Arbeiter einstehen kann, diese auch natürlich unterstützen kann, also bei Streiks und bei Protesten und genau nicht nur mit anderen Genossen im Internet ja, zu connecten, sondern auch präsent zu sein und dort genau ja, präsent zu sein.
Okay, dann habe ich noch eine Frage oder ja, eigentlich sind es zwei und zwar am Schluss ging es ja vorhin um die Frage nach Perspektiven für eine Beendigung des Krieges und da habt ihr gesagt, dass die Ukraine wahrscheinlich so lange Krieg führen wird, wie sie von der NATO Waffen bekommt. Wie seht ihr denn die Chance, dadurch den Waffennachschub zu verhindern, die Ukraine an den Verhandlungstisch zu kriegen? Es gibt ja hier in Deutschland von unterschiedlichsten politischen Richtungen Demonstrationen, Aktionen, genau das zu fordern, dass die Ukraine nicht immer schwere Waffen bekommt, sondern dass das Ganze gestoppt wird. Und man könnte ja auch überlegen, Waffentransporte zu behindern oder Rüstungsfirmen zu blockieren. Und wie Sie die Perspektive sehen, halt eben diesen einen solchen Abnutzungskrieg eben zu beenden und realistischerweise dann eine Verhandlungslösung herbeizuführen. Das würde mich noch interessieren. Und ja, dann am Schluss natürlich gerne Gelegenheit zu einem Schlusswort geben und eben nochmal Sie fragen, wie wir Sie als Organisation konkret von hier unterstützen können.
Da tut es schon zwei последних вопроса. Первый был, ну еще раз к тому вопросу, как да, как можно закончить войну. Ну, вы говорили, что Украина как бы хочет как, ну, так долго воевать, пока они будут получать оружие от Запада. И как вы думаете, есть возможность, чтобы украинская власть на переговоры пошла? Вот, например, в Германии есть много протестов против поставления оружия. И есть ли возможность это поставление оружия как-то заблокировать, и чтобы, ну, может быть, подтолкнуть Украину к тому, чтобы они пошли на переговоры? И второй вопрос, ну, уже был похожий вопрос, но конкретно мы, как мы можем вам помочь или вас как-то поддержать или распространить вашу страницу здесь побольше, чтобы ну больше людей как бы ну на вас внимание обратили.
Ну, по первому вопросу, как можно потенциально закрепить мир, то могу ответить, что да, украинская власть не пойдет на переговоры. Ситуации. То есть фактически все, что можно делать для завершения войны, это вести свою борьбу, в том числе в других странах. И наличие сильных боевых организаций на Западе, в США, в Европе, может, в принципе, заблокировать, по крайней мере, частично поставки оружия своей работой. Но пока что сил, конечно, недостаточно ни в Европе, ни в США, ни в Украине для такого. Вот.
Zur ersten Frage, genauso die ukrainische Regierung wird eigentlich unter keinen Umständen an den Verhandlungstisch gehen. Das ja, Beste, was man tun kann, ist wirklich seinen eigenen Kampf zu führen in der Ukraine, also Kampf gegen die Regierung. Ja, es gibt noch minimal die Chance, dass irgendwelche ausländischen Organisationen Waffenlieferungen blockieren könnten. Aber diese scheinen auch aktuell zu schwach zu sein, um das wirklich durchzusetzen.
Genau, und was die Unterstützung angeht, genau, also sie meinten, dass wir uns auf jeden Fall auch gegenseitig als Organisation auf den Webseiten promoten können und uns gegenseitig genau einfach Bekanntheit auch zu geben. Und sie haben auch einen Aktivisten in Berlin, dessen Kontakt sie weitergeben können für gemeinsame Zusammenarbeit offline. Genau, aber dass sich Unterstützung unsererseits ja, also eher dann spontan anbieten wird, zum Beispiel wenn bestimmte Aktionen durchgeführt werden, wie die Unterstützung von Flüchtlingen, also von ukrainischen Flüchtlingen in Europa. Genau, aber da würden sie sich nochmal melden, sobald das genau relevant wird.
Okay, ja, dann nochmal herzlichen Dank in die Ukraine und auch an dich für die Übersetzung. Und wir können dann jetzt hier in Berlin gemeinsam am Tresen noch weiter diskutieren. Ja.